0 zu 2 Rückstand. Dietmut mega trotz. Vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, Dienstag, 30. September, weit vor 19:10. Wir fangen trotzdem an, über das Spiel beim FSV Frankfurt zu reden. Mein Name ist Mike und ich habe in der Leitung einen Fan des FSV Frankfurt, nämlich den Watschu. Moin.
Gute.
Gute, ja. Da hört man das Hessische hervorragend. Ja, bevor wir anfangen, über das Spiel zu reden, sag doch mal ganz kurz, wer du bist und wo man was über dich lesen kann, von dir lesen kann im Internet.
Ja, also... Hallo erstmal an die Hörerschaft, ich bin der Vacho Choro, bezeichne mich immer gerne als Kopf und Leber der Brachos Bornheim. Ja, lesen von uns, wir haben einen Twitter-Account, das ist klar, Brachos Bornheim, und haben auch einen Blog, der genauso heißt, Brachos Bornheim WordPress. Ja, beim FSV findet man uns im O-Blog, eigentlich in der Diagonale Eckfahne Flutlichtmast, und dort leiden wir mit dem FSV.
Wie das halt so ist. Oder,
ja, leiden und dursten wir mit dem FSV, ist eigentlich richtiger.
Okay. Borachus Bornheim klingt natürlich erstmal total interessant. Wie gibt es da eine deutsche Übersetzung zu? Ist das hessisch? Ist das argentinisch? Was heißt Borachus?
Es ist spanisch. Borachus bedeutet die Betrunkenen, die Berauschten, also in dem Bezug auf betrunken. Ist ganz einfach in der jetzigen Form. Gibt es uns ungefähr 5 bis 6 Jahre. Ist ein Zusammenschluss von Spaniern, Argentiniern und Deutschen. Da ich oft in Spanien und Argentinien bin, ergab sich das so, sind ja alle Fußballbegeisterte. Und ich konnte mit dem FSV-Virus infizieren, die anderen.
Auf eurer Seite, wenn man da landet, ist gleich ein Ex-Spieler unserer beider Vereine, nämlich Matthias Esteban Cenci.
Genau, Jay.
Hat der da irgendwie den Anstoß zugegeben, oder?
Nein, eher weniger, weil ich sag mal, der Bezug zu Argentinien bestand schon vor Che. Das war halt ein schönes Geschenk, dass ausgerechnet ein Argentinier aus Quilmes bei meinem FSV spielt oder spielte. Nein, Che ist uns freundschaftlich verbunden, er ist auch Patron von den Borachos und ich habe bis heute noch Kontakt mit ihm und wir werden uns auch am Jahresende nochmal treffen. Mhm.
Aber er ist jetzt wieder in Argentinien oder wo
er ist das? Er ist in Argentinien, macht das, was er eigentlich immer machen wollte, Musik, wohl auch recht erfolgreich, erlebt und trotz meiner Ansage an ihn vor 2 Jahren, dass er dann irgendwann mal in meiner Gewichtsklasse landet, ist er noch rank und schlank wie früher.
Okay. Ja, Quilmes, sagtest du schon, ist bei euch auf der Seite auch verlinkt. Das ist dann der Club, wo du, wenn du in Argentinien bist, vor Ort, den du unterstützt? Oder gibt es da auch Verbindungen, dass ihr da mal gemeinsam hinfahrt oder die herkommen?
Es gibt Verbindungen, klar, vor Ort. Quilmes ist immer, mein Urlaub verbringe ich leider immer in der Spielzeitpause unten, wenn die Primera Pause hat. Das heißt, es reicht dann für ein Freundschaftsspiel, um das anzugucken, was aber immer noch ein Erlebnis ist, weil Fanszene oder das Fanleben in Argentinien unterscheidet sich doch gewaltig von dem hier in Deutschland. Wir hatten auch mal Besuch von 3 Argentiniern vor einigen Jahren. Lustigerweise hatten wir damals ein Auswärtsspiel in Koblenz, dann sind die natürlich mitgekommen bei minus 18 Grad. Und auch wenn es in Argentinien mal kalt wird, aber minus 18 Grad kannten die Jungs noch nicht. Also wir hatten schon unseren Spaß. Und die 3 erst recht.
Ja, da weiß man dann gleich Bescheid, wo man so im Land ist und wie die Temperaturen genau hier so sind. Wunderbar. Ja, vielleicht sprechen wir jetzt einmal ganz kurz über das Spiel. Ich weiß, dass unsere Auftritte beim FSV meistens nicht von so viel Erfolg gekrönt sind. In der Regel, wenn der gegnerische Verein auch noch Tabellenletzter ist, sind wir sowieso immer ein dankbarer Aufbaugegner. Das hat zuletzt Erzgebirge Aue mit dem 3-0 gezeigt. Diesmal ging es aber für uns relativ gut los und nach einigen Minuten gab es dann einen Elfmeter. Wie hast du die Szene gesehen?
Also im Stadion selbst, bin ich ehrlich, war es für mich keiner. Zumal auch, ich sag mal, die Reaktion eurer Spieler. Da forderte keiner groß Elfmeter. Und ich war das der Sobisch, der
genau.
Die Reaktion von ihm danach deutete auf starke Schauspielerei hin. Stand heute oder stand jetzt, ich habe mir 2, 3 Videoaufnahmen angeguckt. Also, wie sagt man so schön, ein Kann-Elfmeter. Ja. Er ist getroffen worden, nicht mit Absicht. hat wohl auch selbst nicht überragend nach dem Elfer gebrüllt. Aber mein Gott, der Schiri gibt einen Elfer, nicht der Spieler.
Ja, also ich glaube, es ist die Situation war halt so, dass er die Hand, den Ellenbogen, den Unterarm, was auch immer, in den Gesichtsbereich, Oberkörperbereich bekommt, in dem Moment, wo er gerade hochspringen will. Und dadurch sieht es halt so aus, als wenn er nach hinten wegspringt. Und also ich fand schon, dass er da nach dem Elfmeter dann auch fordert danach. Und ich finde auch, man kann den geben, aber klar, also der Schiedsrichter, die meisten, die an der Stelle stehen, werden wahrscheinlich das gar nicht so sehen und die meisten werden es dementsprechend auch nicht pfeifen. Ich finde schon, dass man nach den Fernsehbildern das geben kann. Ich war im Stadion, war ich ja selber nicht, aber im TV-Bild in der normalen Geschwindigkeit, beim Live-Bild habe ich das auch nicht erwartet. War dann relativ überrascht, dass er gepfiffen hat. Aber
so, das ging auch vom Linienrichter aus. Also
ach so.
Ja, der Schiedsrichter hat sie auch erst nicht gesehen. Ja. Es gab noch andere Szenen, also jetzt nicht unbedingt die, aber es gab meines Erachtens, das sage ich natürlich nicht, also das war auch noch zwei klare Elfer für uns, die nicht gepfiffen wurden. Aber der Schiedsrichter hatte einen gebrauchten Tag. Drücken wir es mal so aus. Oder alle drei hatten einen gebrauchten Tag.
Die eine Szene meinst du, wo der quasi dann ja wahrscheinlich relativ dicht bei euch dran, auch auf an dem Strafraum, wo er auf Tee drauf
ist? Genau, der Roschi, an Roschi. Aha. Und später gab es noch ein klares Handspiel, zwar unabsichtlich, aber Ball trifft die Hand.
Ah, okay. Also die erste Szene war meiner Meinung nach, zumindest das Foul war außerhalb, aber gepfiffen hat das glaube ich gar nicht und von daher...
Gar nicht, dann hätte er auch wenigstens Karte geben, was heißt wenigstens Karte geben, es hätte eine Reaktion erfolgen müssen, wie die auch immer ausgesehen hätte.
Okay, gut, da können wir uns gerne drauf einigen.
Gut.
Ja, dann traf also Christopher Nöte mit dem 1:0, brachte uns in Führung und 3 Minuten später ein Traumpass von Dennis Daube, der Marc Schadkowski in Szene setzt und der dann zum 2:0 einnetzen kann. Da war ich mir relativ sicher, okay, hoch gewinnt ihr nicht mehr. Aber eigentlich habe ich auch gedacht, jetzt sollten wir genug Selbstvertrauen haben, um das gemütlich nach Hause zu spielen. Hast du zu dem Zeitpunkt gedacht, jetzt gehen die Klatschen wie gegen Bochum und Darmstadt bei euch weiter? Oder hast du gedacht, naja, da ist noch einiges drin, wir haben die ersten Minuten gar nicht so schlecht gespielt?
Jetzt führst du mich vor. Nein, also phänomenaler Pass, schönes Tor, muss man schon sagen, leider für die falsche Mannschaft. Zu dem Zeitpunkt des 2-0 hatten wir 1:11 Tore und 0:9 Punkte in der englischen Woche. Also ich sag mal so, viel Geld hätte ich nicht mehr auf den FSV gesetzt. Also innerlich dachte ich auch, sie brechen jetzt auseinander. Mhm. Und Gott sei Dank hat die Mannschaft ein Lebenszeichen gezeigt. Der Fehmer hat sich darauf besonnen, was sie können, Fußball spielen und hat gekämpft. Mhm. Also ich denke mal, da war ich wahrscheinlich auch nicht alleine bei dem 0-2, da ging es wohl allen auf unserer Seite durch den Kopf nicht schon wieder. Mhm.
Ja, und wenn es dann mit dem 2-0 in die Halbzeit gegangen wäre, wäre es vielleicht auch wirklich so geblieben. Stattdessen kam dann aber euer Finne und hat das Ding an den Innenpfosten gesetzt und von da aus ging der Ball rein und das war natürlich dann die Initialzündung. Zweite Halbzeit fand ich, haben wir dann wieder um den Rückstand gebettelt. Und ja, mag doch mal ganz kurz, kannst du erzählen, wie du die beiden Tore für euch dann gesehen hast?
Ja, also nochmal zu dem 1:2. Es sah sogar von uns aus, als wenn der Ball rausspringt. Deshalb kam es wohl ab zu dem verzögerten Torjubel. Mhm. Das 2:2, klar, ihr habt um Rückstand gebettelt, habt auch alles getan, uns zu helfen, dass wir euch den Rückstand kriegen. Also es war ein schönes Eigentor. Gut, konnte er nichts machen, klar, Ball springt an, fällt ins Tor, schön. Das hat wohl dann aber auch dem einen oder anderen Spieler von uns gezeigt, hier geht was. Auch das Publikum ist auf unserer Seite lauter geworden oder engagierter geworden. Und das Tor von Griffo, phänomenal, das 3:2, oder? Technisch sauber und verdient vor allen Dingen.
Ja, sah gut aus. Also es war dann ja mit dem 1:2 und dem 3:3 quasi zweimal Innenpfosten oder zumindest Distanzschuss, wo man denkt, von 10 Versuchen trifft er vielleicht nicht gerade 9 Stück, aber klar, Tore haben gezählt und dementsprechend sah es dann für uns nicht mehr so gut aus. Und wer unsere Auswärtsleistung bei Tabellenletzten kennt, hat dann vielleicht auch nicht mehr zwingend damit gerechnet, dass wir nochmal zurückkommen. Kam dann aber doch. Hattest du das noch befürchtet oder hast du gedacht, nee, jetzt schafft ihr das nach Hause?
Also in dem Moment war ich nach dem 3:2, weil wir haben ja praktisch Spiel in der Hand gehabt. Allerdings haben wir dann, warum auch immer, Angst vorm Erfolg auch drum gebettelt. Also wir kamen ins Schwimmen. Ich denke mal, wenn das Spiel noch ein bisschen länger gedauert hätte, hätte es vielleicht auch noch eine Niederlage hageln können. Aber da ihr uns die ganzen Jahre ja immer aufgebaut habt, wie du auch so schön in der Einleitung sagtest, wollten wir uns halt mit einem anständigen Gastgeschenk verabschieden, weil das war ja mehr als nur eine Einladung, das 3-3.
Ja, also das hätte geklärt werden können vorher, das denke ich auch. Aber gut, vorher hatten wir ein, zwei Chancen, die wir halt nicht machen. Und ich denke, unterm Strich nach 90 Minuten kann man da mit dem Unentschieden auch zufrieden sein, auch wenn es beide nicht wirklich nach vorne bringt.
Ja, was heißt, es ist mal ein Erfolgserlebnis, sag ich mal, für die Jungs, weil ich meine, es lag trotzdem. Jetzt haben wir in 3 Spielen in einer Woche 1-7 Punkte und 4-12 Tore. Also ich denke schon, dass da der eine oder andere drüber nachdenkt. Aber da muss halt jetzt am Wochenende Sandhausen dran glauben.
Ja, da bin ich dann mal gespannt. Die sind ja auch immer sehr unangenehm zu spielen.
Ja.
Okay, ja, dann können wir das Spiel auch eigentlich schon abhaken, aber es gibt trotzdem ja noch 2-3 Themen, die bei euch ganz interessant sind. Zum einen, das ist auch auf eurer Homepage zu finden, gibt es ja momentan große Diskussionen um euer Vereinswappen. Das hast du ja auch als Avatar auf Twitter. Magst du mal kurz erzählen, was da überhaupt gerade die Diskussion ist und wie da der aktuelle Stand ist?
Ja, sehr gerne. Kann ja durchaus sein, dass der eine oder andere Geschäftsführer sich dann heute Abend die Haare rauft, wenn ich jetzt vom Leder ziehe. Nein, also es wurde vor der Saison unnötigerweise und warum auch immer eine Baustelle aufgemacht, indem man der Meinung ist, dass man ein neues Wappen einführt. Hat man aber die Reaktion der Fans und Sympathisanten stark unterschätzt, weil da gab es einen Aufschrei in der Fanszene. Und seitens Vereins ruderte man dann etwas zurück und sagte, nein, das soll nicht eingeführt werden zur nächsten Saison, sondern es würde eine Kampagne begleiten und man will es dann auf der Jahreshauptversammlung zur Abstimmung stellen. Gab halt vorher schon einen Antrag für die Jahreshauptversammlung von einem Mitglied des Vereins, um genau das zu machen. Man hat es geschafft, einen riesigen Keil zwischen Fans und, ja, sag ich mal, Vorstand zu treiben, völlig ohne Not. Und im Moment ist es etwas ruhiger geworden. Es gibt eine Initiative, der ich angehöre, die für den Erhalt des alten Wappens kämpft. Des Weiteren gibt es eine Petition im Internet, die gestartet wurde, wo wir auch uns freuen, wenn diese unterstützt wird. Ist auch schon von Paulis Seite sehr stark unterstützt worden. Auch wenn uns schon seitens der Geschäftsführung gesagt wird, es war schön, wenn Leute unterschreiben, aber alle, die, ich sag mal, sinngemäß nicht aus Frankfurt sind oder keine Vereinsmitglieder sind, sind uninteressant, ob die dafür oder dagegen sind. Mhm. Ja, also es schwebt halt ständig über uns, belastet die Leute auf beiden Seiten oder in beiden Lagern. Sag ich mal, man könnte die Sache ganz einfach beenden, indem man sagt, okay, wir haben es probiert, ist schief gelaufen. Will man aber nicht, man will da seinen Sturkopf durchsetzen und will das Wappen ändern. Unter anderem mit der Begründung, es wäre dem Eintracht-Wappen zu ähnlich.
Ah, okay. Und das ja. Ist der Hauptgrund? Also man will das aus Marketinggründen sich deutlicher abgrenzen? Oder warum kommt
ja,
man überhaupt...
Ja, das ist eine reine Marketingkampagne, mehr nicht.
Okay.
Das neue Wappen sieht auf dem Lancia-Logo sehr täuschend ähnlich. Ein Schelm, wer böse dabei denkt. Mhm. Aber man kann von dem alten Wappen halten, was man will. Es repräsentiert den RSV, jeder kennt es. Warum man es gegen ein seelenloses neues Logo austauschen will, weiß nur der Geier.
Und dabei habt ihr den Adler eigentlich, ja.
Ja, Stadtwappen Frankfurt.
Okay, ja, das, gut.
Das war überrascht.
Gibt es da jetzt einen Termin für die JHV, wo das entschieden wird? Oder?
Ja, Ende November kommt es zur Jahreshauptversammlung, also Mitte, Ende November. Und bis dahin werden wahrscheinlich noch die Geschütze in Stellung gebracht seitens der Befürworter.
Okay. Wie viele Leute kommen denn normalerweise zu euren Jahreshauptversammlungen?
Das ist geheim, darf ich nicht sagen, sonst lachst du.
Okay, ja, aber dann ist es ja auch auf der anderen Seite auch total leicht, da eine Mehrheit zu beschaffen.
Jein, sagen wir zwischen 150, also 100, 150, 200, das ist so die Range. Es kann sein, dass jetzt bei dem Thema natürlich erheblich mehr kommen. Es ist schwer zu sagen, weil viele äußern sich nicht dazu, wie es ist. Es gibt nur wenige, die klipp und klar Stellung dagegen beziehen. Wenn du mit ihnen unter 4 Augen sprichst, klar, sind sie dagegen, aber sie geben es halt nicht groß kund.
Okay, na dann schauen wir mal, was daraus wird. Eine Sache, die ich immer wieder, ich weiß gar nicht, irritiert, befremdet, amüsiert zur Kenntnis nehme, ist, wenn bei anderen Vereinen die Rivalität zum Stadtnachbarn eher gemäßigt bis gar nicht vorhanden ist. Das ist in Köln, ist das auch so beim FC und der Fortuna, also Fortuna Köln wohlgemerkt. Und bei euch ist es ähnlich. Zur Eintracht ist ein relativ entspanntes Verhältnis und ihr habt sogar ein regelmäßiges Freundschaftsspiel miteinander, das jetzt gerade wieder war. Wie siehst du das persönlich und wie findest du dieses Freundschaftsspiel als Institution?
Also es gibt Sympathien beiderseitig. Klar gibt es auch Antipathien beiderseitig. Wirst du nicht ausschließen können. Das letzte Freundschaftsspiel war sogar ein Unterstützungsspiel für Dietmar Roth, der wohl schwer erkrankt war. Es gab natürlich vor Jahren auch eine Zeit, da wurde nicht miteinander gesprochen, also jetzt von Verein zu Verein. Die Fans, wie gesagt, untereinander eigentlich völlig entspannt. Rivalität kannst du es auch nicht nennen, weil die Eintracht spielt in einer ganz anderen Dimension als wir. Also nicht ligatechnisch, klar, sie spielen Bundesliga, wie zweite Liga. Sie haben ein Vielfaches an Fans, sie haben ein Vielfaches an Zuspruch in der Region, sind die klare, gefestigte Nummer 1 in der Stadt. Da können wir auch nicht dran rütteln oder vielmehr wollen wir auch nicht dran rütteln. Und ist doch schön. Eine Stadt, zwei Vereine in den beiden höchsten deutschen Ligen.
Ja, ich kann mit unserer Situation auch gut leben. Also ich will gar nicht die Nummer 1 zwingend sein und ich tue mich mit der David-Nummer eigentlich ganz gut, aber ich bin auch froh, dass es bei uns so ein bisschen Rivalität gibt. Das würde mir sonst, glaube ich, eher fehlen. Aber du hast natürlich recht, es ist natürlich schon ein Unterschied. Wir sind zumindest gefühlt in der Außenwahrnehmung und so deutlich näher dran am HSV, auch wenn es natürlich, was die sportlichen Erfolge anbelangt, ein ähnlich himmelweiter Unterschied ist, wie bei euch dann auch. Okay. Jetzt habe ich eine Sache beim Spiel vergessen, nämlich die Stimmung im Stadion. Ich habe das, wie gesagt, nur im Fernsehen verfolgt. Da kam es natürlich relativ lautstark aus unserer Kurve, die ja auch sehr gut gefüllt war. Und die FSV-Fans hat man dann halt, wie du schon sagtest, nach dem Ausgleich, nach dem 3:2 ein bisschen stärker wahrgenommen. Wie ist das im Stadion gewesen?
Ich finde es immer laut auf unserer Seite. Nein, es kommt halt hinzu, dass wir viele Jahre oder viele Jahrzehnte in der Versenkung verschwunden sind. Waren und jetzt seit 7 Jahren wieder oben mitspielen im Konzert der Großen. Das heißt, viele Generationen Fans sind uns weggebrochen. Wir haben zwar junge Fans, aber nicht übermaßen viele. Es werden auch immer mehr, aber das muss halt auch alles zusammenwachsen. Das FSV-Publikum ist kein typisches Fußballpublikum oder wenn ich es jetzt ohne euch jetzt weh zu tun sagen, Eventpublikum. Bei uns, die Leute kommen, wollen halt Fußball gucken, mit dem Bierbecher in der Hand, wollen Fußball gucken oder wollen Fußball gucken, ab und zu singen. Dass ihr fantechnisch auch in einer ganz anderen Liga spielt als wir, ist auch unbestritten. Bei euch singen zigtausend mit einer Stimme, bei uns singen zigtausend mit zigtausend Stimmen. Das ist also alles eine Übungssache und irgendwann wird es auch funktionieren. Erschwerend kommt halt hinzu, nicht lachen, der Wind. Wir besingen oftmals die Eissporthalle, die hinterm Stadion ist, weil der Wind schön unsere Stimmen nach hinten dreht. Ist mir also auch selbst schon aufgefallen, als ich mal Shanghai wurde und auf der Haupttribüne sitzen musste. Ich wusste, dass gesungen wird, es kommt nichts an.
Okay. Ist denn der Umbau eures Stadions jetzt abgeschlossen oder sollen die Kurven auch irgendwann noch drankommen und dann vielleicht ja auch überdacht werden?
Nun ja, das Stadion gehört der Stadt Frankfurt. Ihr habt die Elbharmonie, soll ich noch mehr dazu sagen?
Okay, so schlimm.
Ja.
Gut, wir haben aber zum Thema Stadion vom Cultural Tourist auf Twitter auch noch eine Frage bekommen. Er wollte nämlich immer schon mal wissen, warum die eine gerade beim FSV mit einem leeren Block bis quasi hinter die angrenzende Kurve geht. Kannst du das nochmal aufführen? Vielleicht kurz beschreiben, wie die Situation ist. Ich habe die Frage gar nicht so richtig verstanden am Anfang.
Ja, wie kriegen sie oft gestellt oder eigentlich jedes Mal gestellt. Der Architekt seiner Zeit wollte sich unsterblich machen und hat die Treppe der Begegnung kreiert. Das heißt, die Gegentribüne kommt aus der Gegenstehplatzkurve, also aus der Fankurve des Gegners, macht die Runde, läuft gerade und endet dann als gerade und schließt nicht in unsere Kurve an. Dieses Teilstück ist überdacht, dient den Sicherheitskräften, ob Ordner oder Polizei, auch bei Regen gern als Regenschutz, während wir im Regen stehen und ist völlig sinnlos.
Okay. Und das heißt, selbst bei Spielen, wo man die Plätze verkaufen könnte, wird das dann nicht freigegeben, oder?
Ach so, Moment. Du meinst unter Umständen das überdachte Stück Stehplatz?
Ja.
das ist praktisch an den Nein, das gilt als Geg, also als Nordtribüne und ist dem Gast zuzuordnen. Das heißt, wenn ihr da seid oder Vereine, die viele Fans mitbringen, wird sie aufgemacht und ansonsten bleibt sie da leer.
Ah, okay. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Alles klar, dann müssen wir jetzt natürlich nochmal gucken, wie es mit euch weitergeht. Du hast schon gesagt, das Spiel gegen Sandhausen steht an. Was erwartest du dir denn für den Rest der Saison und wo würdest du gerne am Ende der Saison dann stehen?
Ich will die Mannschaft jetzt natürlich nicht zu sehr unter Druck setzen und Platz 4 sagen, das hatten wir ja schon. Platz 3, naja, ich weiß nicht. Hätten wir noch 2 Spiele, Kohle zum Mitnehmen, weil als kleine, klamme Verein brauchen wir natürlich jeden Euro. Auf jeden Fall, ich sag mal, unter den 15 Besten. Wenn sie kämpfen bis zum Ende und es reicht nur für Platz 15, dann ist es halt so. Aber ich denke mal, gegen euch, das war ein schöner Anfang. Das muss jetzt gefestigt werden, zu zeigen, dass kein Strohfeuer war. Deshalb bedanke ich mich jetzt schon bei der Mannschaft für die 3 Punkte in Sandhausen und dann die nächsten 3 Punkte beim Heimspiel gegen Ingolstadt.
Oha. Gegen Felgenralle. Na, da wollen wir mal gucken. Ja, der wird ja noch nie mitspielen. Jetzt muss ich natürlich drauf rumreiten, weil ich bin natürlich, wie man vielleicht weiß, Fan der Relegation. Und du sagst, die 2 Extraspiele würden euch gut tun. Jetzt lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage, mit denen nach oben wird's ja eng. Könntest du dir denn auch eine Relegation nach unten vorstellen? Oder ist Relegation für dich auch ein totales No-Go und du sagst, sowas ist nur Geschäftemacherei, will ich nicht?
Also nach oben kann ich mir vorstellen, für die Relegation nach unten ist die Mannschaft zu gut.
Okay.
Lege ich mich fest, kannst du mich gerne dann nächstes Jahr drauf ansprechen.
Ja, gucken wir mal. Komme ich drauf zurück. Vielleicht ja beim Rückspieler. Okay, super. Dann danke ich dir vielmals für deine Zeit. Und
Gerne.
Ja, ich kenne den Stefan aus Sandhausen sehr gut, deswegen kann ich dir jetzt nicht den Sieg wünschen, aber ich wünsche euch auf jeden Fall beide dann ein schönes Spiel und für den Rest der Saison dann auf jeden Fall viel Erfolg.
Danke euch natürlich auch.
Schauen wir mal.
Ja, dann eventuell bis zum Rückspiel.
Alles klar. Vielen Dank. Mach's gut.
Ciao.